Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Matrixwissen Podcast.
Willkommen zum heutigen Matrixwissen Interview. Heute haben wir Marla Freeze als Gast. Sie war früher mal Schauspielerin in Hollywood und arbeitet heute als Medium. Marla hatte eine schwierige Kindheit, in der sie unter Misshandlungen durch ihre eigene Mutter litt. Sie wurde bereits in jungen Jahren Schauspielerin in Hollywood, um dadurch aus dieser Familiensituation auszubrechen. Nachdem sie ihre Fähigkeiten als Medium entdeckte, beendete sie ihre Schauspielkarriere und begann als Medium zu arbeiten. Als Medium hat sie bereits mehrfach mit der amerikanischen Polizei zur Aufklärung von Verbrechen zusammengearbeitet. Marla war am Remote-Viewing-Programm der US-Regierung beteiligt und sie ist gut vertraut mit Tom Campbells Realitätsmodell, was auch der Grund ist, wieso wir heute zusammensitzen. Denn wir sind gerade beide auf Tom Campbells Immersive-Seminar in England in Lumley Castle. Das war jetzt nur eine sehr kompakte Vorstellung ihrer Person. Deshalb die Frage, gibt es sonst noch etwas, das die Zuschauer über sie wissen sollten? Ich wurde nur von US-Militär-Remote-Viewern trainiert. Ich habe nicht mit ihnen zusammengearbeitet, sondern wurde nur von ihnen ausgebildet. Und ich habe dieses Jahr mein erstes Buch veröffentlicht. Naja, im Juni letzten Jahres, also 2018. Meine erste Frage wäre, wie hat sich das Wissen über Tom Campbells Realitätsmodell auf Ihre Arbeit als Medium ausgewirkt? Zunächst mal brauchte ich irgendein Erklärungsmodell, um meine eigenen Erfahrungen zu verstehen, denn ich habe nicht daran geglaubt, dass man mit Verstorbenen sprechen kann. Ich wusste eigentlich überhaupt nichts darüber und wurde durch meine neuen Fähigkeiten Mitte der 90er Jahre völlig überrumpelt. Ich habe damals schlicht um Hilfe gebeten, worüber dann auch der Kontakt zu den US-Militärspionen entstand und Teil meiner Realität wurde. Ich las viel und irgendwann entdeckte ich Tom Campbell. Durch einen wissenschaftlichen Ansatz dieser medialen Fähigkeiten zu erklären, hat mir dabei geholfen, das Paranormale zu etwas Normalem werden zu lassen. Seit wie vielen Jahren kennen Sie Tom inzwischen? Ich habe Tom im Jahr 2008 interviewt, als ich bei der Dreamland Radio Show von UnknownCountry.com gearbeitet habe. Danach bin ich zu einem Wochenendseminar mit Tom gegangen. Das war meine erste Gelegenheit, mit Tom Zeit zu verbringen und das habe ich seitdem öfters wiederholt. Haben Sie noch weitere Interviews mit Tom gemacht? Ich war in Telefonkonferenzen mit Tom, aber auf Dreamland habe ich ihn zweimal bisher interviewt. Ich habe eine Frage zur Zusammenarbeit mit den amerikanischen Strafverfolgungsbehörden. Wie gehen diese Ermittler damit um, mit einem Medium zusammenzuarbeiten? Ich könnte mir vorstellen, dass sie das streng geheim halten wollen, nicht nur wegen der Aufklärungsarbeit des Falls, sondern auch wegen ihrer eigenen Reputation als Repräsentant des Staates. Oh ja, welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich? Um zu verstehen, warum Strafverfolgungsbehörden mit jemandem wie mir zusammenarbeiten, muss man wissen, dass die Behörden bereits mehrfach mit Medien wie mir zusammengearbeitet haben und die Zusammenarbeit hat zum Erfolg geführt. Wie es dazu kommt, das geschieht in der Regel durch Mundpropaganda. Ein Kriminalbeamter hört von einem Medium, sie laden das Medium ein, also mehr im Rahmen eines privaten Gesprächs, sie versuchen sich ein Bild zu machen und versuchen zu verstehen, wie das Medium arbeitet. Dadurch entwickelt sich eine Vertrauensbeziehung. Was ich dabei gelernt habe, ist, dass es nicht hilfreich ist, mit der betroffenen Familie selbst zusammenzuarbeiten, weil dort so viele Emotionen hochkommen. Wenn man also einen Kriminalbeamten findet, der den Fähigkeiten des Mediums vertraut, dann melden die sich. Es gibt Medien, die an laufenden Ermittlungen arbeiten, aber ich mache diese Arbeit stets unentgeltlich. Wenn ich also Zeit habe, mache ich das. Aber ich muss dazu eingeladen werden. Das ist das Wesentliche. Eingeladen von einem Kriminalbeamten oder auch mal von der Familie? Nein, die Familie kann mich dem Kriminalbeamten empfehlen, aber wenn diese nicht mit einem Medium zusammenarbeiten wollen, werden sie Informationen, die von mir kommen, nicht verwenden. Das Problem ist vermutlich auch, dass Kriminalbeamte von ihnen stammende Informationen nicht direkt verwenden können, sondern versuchen müssen, darüber echte Beweise zu finden. Kein Medium, das ich kenne, versucht direkt den Kriminalfall zu lösen. Wir fungieren dabei eher nur als Werkzeug. Wenn die Ermittler nicht weiterkommen, wieso soll man ihnen dann nicht ein bisschen helfen? Ich versuche dabei auch stets anonym zu bleiben und bin nicht in der Pflicht, den Fall zu lösen. Ich stelle einfach nur die mir verfügbaren Informationen zur Verfügung und hoffe, dass diese Informationen helfen. Und bisher waren die Informationen, die ich zu den von mir bearbeiteten Fällen geliefert habe, zu 98% hilfreich. Gibt es ein paar interessante Fallbeispiele, über die Sie uns berichten können? Ich stelle einige Fälle in meinem Buch vor. Mein erster Kontakt zu dieser Art medialer Arbeit ergab sich, als mir jemand ein Foto eines Tatorts in die Hand gedrückt hat. Ich hatte noch nie mit einem Tatortfoto gearbeitet, aber als ich das Foto in den Händen hielt, war das wie ein Trigger oder auch eine Art Werkzeug, wie Tom Campbell es bezeichnen würde. Denn durch das Foto erhielt ich eine Art mentale Ortsangabe. Ich reiste mit meinem Bewusstsein unmittelbar an den Ort, wo das Foto aufgenommen wurde. Ich befand mich an dem Ort, wo der Mord passiert war und befand mich dort im Körper des Mädchens und lief den Weg entlang, während sich mein Freund hinter mir befand. Es war Nacht und wir befanden uns zwischen den Häusern, in denen wir gewohnt hatten. Als ich mich im Körper des Mädchens zu meinem Freund umdrehte, schlug er auf mich mit einem Holzbalken ein. Meine erste Reaktion, als das Mädchen, war, dass ich mich fragte, wieso hat er das gemacht? Das war doch mein Freund. Der Schlag auf den Kopf führte zum Tod des Mädchens. Ich teilte dem Bekannten, der mir das Foto in die Hand gedrückt hatte, zahlreiche Informationen mit, die ich wahrgenommen hatte, und das führte dazu, dass der Fall neu aufgerollt wurde. Der Täter wurde vor Gericht gebracht und ich hatte unter anderem wahrgenommen, dass sich der Holzbalken bereits bei den Strafverfolgungsbehörden befand. Der Balken befand sich im Keller eines Gerichtsgebäudes, aber er wurde nicht als Beweisstück zugelassen, weil es zu einer Überschwemmung in diesem Keller gekommen war. Der Täter wurde also vor Gericht gebracht, aber weil der Holzbalken nicht als Beweisstück zugelassen wurde, kam es nicht zur Verurteilung. Auf diesem Weg hat die Familie zumindest erfahren, wer der Täter war, auch wenn er nicht verurteilt wurde. Vielleicht noch ein anderes Fallbeispiel? Es gibt so viele Fälle, über die ich nicht sprechen kann. Es gibt auch Fälle, zu denen ich nichts sagen darf, speziell solche, die noch nicht abgeschlossen sind. Aber einer der Fälle, an denen ich mitgearbeitet habe, war der O.J. Simpson-Fall. Das war zu der Zeit, als ich von Lynn Buchanan als Remote Viewerin ausgebildet wurde. Mir wurde damals ein Remote Viewing-Ziel vorgegeben, denn das war Teil meiner Ausbildung. Dabei ging es um Map-Dowsing. Das ist eine Methode, die mir selbst heute noch viel Spaß macht und ich müsste mal wieder mit Lynn reden, damit ich das wieder häufiger anwende. Das ist ein sehr interessantes Protokoll. Man sitzt zusammen mit einer weiteren Person, dem sogenannten Monitor. Man hat vor sich ein weißes Blatt Papier, das vorher auf eine Landkarte gelegt wurde. Es gibt also Referenzpunkte für Nord, Süd, West und Ost. Ich lege dann intuitiv ein Lineal auf das Blatt und zeichne die Linie, die sich ergibt. Dabei bewegen sich meine Hände wie von selbst und es ist quasi so, dass mein Körper weiß, wie die Linie verlaufen muss. Der Monitor dreht dabei das Papier und dadurch ergeben sich spezielle Markierungspunkte. Wenn man dann das Blatt Papier wieder über die Landkarte legt, zeigen einem die entstandenen Markierungspunkte relevante Positionen auf der Landkarte. Der engste Markierungspunkt befand sich damals nur Millimeter von der Stadt Rockham. Ich wusste damals gar nicht, dass es in dieser Sitzung um den O.J. Simpson-Fall ging, aber das Ziel war der Killer von Ron Goldman und Nicole Simpson. Sehr interessant. Noch eine weitere Frage zum Remote Viewing Programm. Wie hat es sich ergeben, dass Sie sich überhaupt mit diesem Thema befasst haben? Durch die Bewusstseinserweiterung, die ich damals erlebt habe, begann ich mit Toten zu kommunizieren. Etwas, das ich selber für unmöglich gehalten habe. Ich musste also meine eigenen Erfahrungen sinnvoll einordnen. Ich habe damals einfach um spirituelle Hilfe gebeten. Ich hatte verschiedenste Namen für diese geistigen Kräfte, die mich damals unterstützt haben. In Tom Campbells Modell betrachten wir all diese hilfreichen, produktiven, geistigen Kräfte einfach alle als Teil des größeren Bewusstseinssystems. Ich bin damals zufällig auf ein Flugblatt von Lynn Buchanan gestoßen. Er hat Remote Viewing Trainingskurse in Tempe, Arizona durchgeführt. Ich bin in ein Flugzeug gestiegen und hingeflogen, um ihn zu treffen. Es gab also keinen Bezug zu den frühen Kindheitserfahrungen, denn ich hatte die Vermutung, dass man damals speziell nach Personen mit traumatischer Kindheit gesucht hat, weil die eventuell besonders offen für solche Fähigkeiten sind. Nein, nein, nein. Damit hatte das überhaupt nichts zu tun. Aber es ist schon so, dass meine Kindheitstraumata mich zu einem sensibleren Menschen gemacht haben. Die Regierung hat nach solchen Menschen für ihr Programm gesucht. Aber ich gehörte ja zur Gruppe der Laien, die einfach nur auf der Suche nach Hilfe waren. Ich hatte im Grunde einen Hilferuf ans Universum geschickt, habe daraufhin das Flugblatt gefunden und habe mich von Lynn ausbilden lassen. Wie war Lynns erste Reaktion? Ich könnte mir vorstellen, dass viele Frauen ihn kontaktiert haben nach dem Motto: Ich bin hellsichtig. Oh, Lynn hat genau nach solchen Menschen gesucht. Das war der Zeitpunkt, wo das Remote-Viewing-Programm der US-Regierung gerade aufgelöst wurde. Lynn hat dort Remote Viewer ausgebildet und wollte jetzt Normalbürger finden, denen er mit seiner Erfahrung helfen wollte. In seinen Kursen waren auch viele technisch orientierte Menschen. Hängt die Tatsache, dass es nur relativ wenige Menschen gibt, die so hellsichtig wie Sie sind, vielleicht damit zusammen, dass unsere gesamte Realität so schräg ist? So viel der Interaktion zwischen Menschen basiert auf Täuschung, Unehrlichkeit und Betrug. Wenn man durch diesen ganzen Mist einfach durchschauen kann. Moment mal, das ist wohl die längste hier gestellte Frage. Gehen wir das Ganze doch mal schrittweise an. Sprechen wir erstmal darüber, was es heißt, medial zu sein. Es fällt den meisten, die sich mit Remote Viewing beschäftigen, schwer, überhaupt den Begriff Medium richtig einzuordnen. Ich habe mein Buch American Psychic, zu Deutsch amerikanisches Medium, genannt, weil ich mich genau mit dem Begriff der Medialität auseinandersetzen wollte. Die ganzen bei Remote Viewing eingesetzten Fähigkeiten, ebenso wie Hellsichtigkeit oder Hellhörigkeit, sind mediale Fähigkeiten. Selbst Vorahnungen oder entsprechende Träume sind alles mediale Fähigkeiten. Nachdem wir das klargestellt haben, fahren Sie mal mit Ihrer Frage fort. So viel der Interaktion zwischen Menschen basiert auf Täuschung, Unehrlichkeit und Betrug. Wenn man diesen ganzen Mist einfach durchschauen kann, kann es schwerfallen, damit sinnvoll umzugehen. In gewisser Weise müssen wir uns von diesen ganzen medialen Kanälen abschotten, um ein normales Leben in so einer Gesellschaft führen zu können. Denken Sie, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der weit verbreiteten Inauthentizität in unserer Gesellschaft und der Seltenheit medialer Fähigkeiten? Weil es nicht viele Menschen gibt, die sinnvoll mit dem Durchschauen dieser Strukturen umgehen können. Okay, gehen wir die Frage mal folgendermaßen an. Der amerikanische Aspekt von meinem Buchtitel Amerikanisches Medium, also in der Geschichte unseres Landes ist es ein zentrales Element, Krieg zu führen bzw. sich zu bekriegen. Wir Amerikaner haben das Mutterland verlassen, weil wir hier unterdrückt wurden. Und wir sind nach Amerika ausgewandert und haben dort selber die Ureinwohner unterdrückt und haben dann andere Menschen versklavt. Unsere Länder machen diese seltsamen Sachen, alles unter dem Deckmantel von Gott oder irgendwelchen religiösen Begründungen. Wir müssen wirklich mal die Verantwortung für dieses Handeln übernehmen. Die Wurzeln für diese Problematik liegen in den Ländern, aus denen wir ursprünglich stammen. Alle Kriege, die wir führen, alles läuft auf die Notwendigkeit hinaus, endlich erwachsen zu werden. Wie Tom Campbell sagt, bedeutet Erwachsenwerden, Entropie zu reduzieren, mehr herzzentriert, bewusster zu leben. Das ist einer der Gründe, weshalb ich so fasziniert von Toms Realitätsmodell bin. Denn Tom ist zu wesentlichen Teilen frei von Ego. Er hat all seine Erfahrungen gemacht, um sie mit anderen zu teilen und uns dadurch zu helfen. Hilfe für Menschen, seien sie medial veranlagt oder einfach nur interessiert. Vielleicht auch, weil sie, ausgelöst durch traumatische Erlebnisse, diese Dinge in sich tragen. Ich bin nämlich nicht die Einzige, die als Kind traumatisiert wurde. Diese erhöhte Feinfühligkeit ist es, die mich hat medial werden lassen. Mein ganzer Körper war durch die Kindheitserfahrung darauf spezialisiert, die von meiner Mutter ausgehende Gefahr frühzeitig zu erkennen. In sich bekriegenden Ländern liegt eine gegenseitige Abhängigkeit in der Gesellschaft vor. Wenn die Väter deshalb nicht zu Hause sind, drehen einige Mütter durch. Wenn die Männer dann aus dem Krieg zurückkommen, sind sie psychisch labil und werden mit Medikamenten behandelt. Die Körper dieser Menschen haben schlimme Traumata erlebt, wodurch sie auch sensibler und feinfühliger wurden und eventuell deshalb auch mediale Fähigkeiten entwickeln. Aber anstatt sich mit den Traumata auseinanderzusetzen, werden diese mit Medikamenten behandelt. Wir haben also gesellschaftliche Probleme, die sich in unseren Körpern widerspiegeln. Wir werden feinfühliger und medialer durch diese ganzen verstörenden Erfahrungen, nicht nur während der Kindheit, sondern auch beispielsweise durch Kriegserfahrungen. Wenn Sie also nach Falschheit und Täuschung in unserer Gesellschaft fragen, dann treten diese teilweise als Folge des Versuchs auf, vor vergangenen traumatischen Erfahrungen und inneren Verletzungen wegzulaufen. Das Ego eines in seiner Kindheit traumatisierten Menschen wird versuchen, ein Image, ein äußeres Bild als Schutz aufzubauen, und dieses geschaffene Bild wird danach alles tun, um stets Recht zu behalten, obwohl es eigentlich falsch ist. Viele Menschen laufen rum und wollen immer Recht behalten. Eine Folge davon ist, dass solche Menschen krank werden, weil sie vor sich selbst weglaufen. Wenn man seinen eigenen Schmerz nicht anerkennt, wird man selber zu einer Verkörperung des Schmerzes. Man kann den Schmerz nur transformieren, wenn man ihn zunächst anerkennt. Ich finde es faszinierend, denn so viele Menschen haben große Angst. Es gibt in so vielen Ländern Konflikte, sei es in Brasilien, der ganze Brexit in Großbritannien und alles, was in Amerika so passiert. Ich hoffe, ich stoße mit der folgenden Äußerung niemanden vor den Kopf, aber es ist das sprichwörtliche Furunkel am Arsch unseres Landes, welches aufgeschnitten und dann abheilen muss. Das sind Symptome von all den Dingen, die wir versucht haben zu verdrängen. Wir haben so vieles verdrängt und wir haben es mit Lügen überdeckt. Ich glaube zwar an Gesetze, aber wir haben auch Gesetze manipuliert. Es wurde so viel manipuliert von Menschen, die sich dadurch die eigenen Taschen gefüllt haben. Mit Geld, mit Besitz, immer mehr Zeugs anhäufen. Alles nur, um ihren Schmerz zu lindern. Wie sehen Sie Donald Trump in diesem Zusammenhang? Er repräsentiert ja viele Dinge im äußeren Gesamtbild und zeigt uns unsere verdrängten Aspekte. Ich denke, Trump ist ein Geschenk, aber wir müssen genau hinschauen, um zu verstehen, was genau das für ein Geschenk ist. Ich stamme aus einer ländlichen Region in Pennsylvania, wo sich viele Menschen entrechtet fühlen. Leider gibt es viele Menschen, die auf negative Weise über entrechtete Menschen sprechen, aber es gibt dort Menschen, die gesehen und gehört werden müssen. Ich habe über die Jahre in vielen verschiedenen Städten gelebt, aber meine Wurzeln sind im Herzen von Südpennsylvania, wo jeder seine Schusswaffe besitzt und sich alles um American Football dreht. Das ist mein Amerika. Ich stamme aus einer Region bibeltreuer, gottverehrender Menschen. Das ist Teil meiner Seele und man muss Menschen erlauben, gehört zu werden. Diese Menschen wollen nicht, dass Leute aus der Stadt sie bevormunden und alles besser wissen. Aber viele Menschen dort sind isoliert und haben nicht die entsprechende Bildung und Erfahrung. Ich wünsche mir, dass Menschen die Möglichkeit haben zu reisen und in Kontakt mit anderen Kulturen zu kommen, denn das ist es, was Amerika wirklich ausmacht, aber wir haben das aus den Augen verloren. Ich denke, Trump ist ein Geschenk, aber wir müssen genau hinschauen, was das für ein Geschenk ist. Hat das die Frage beantwortet? Ja, danke. Meine nächste Frage betrifft die Voraussetzungen für Medialität. Muss ein gutes Medium authentisch sein und sich selbst so wahrnehmen und akzeptieren können, wie es wirklich ist, um überhaupt in der Lage zu sein, andere Menschen auf medialem Weg authentisch wahrnehmen zu können, ohne dabei zu bewerten oder auch um verantwortungsvoll mit dabei entdeckten Geheimnissen umzugehen? Betrachten wir dabei zunächst die psychologischen Aspekte. Dass man als Medium Zugriff auf das größere Bewusstseinssystem und seine Datenbanken bekommt, um darüber Kontakt zu verstorbenen Angehörigen herzustellen, klingt erstmal eher technisch und kühl. Es ist meine Erfahrung und es ist nur meine Erfahrung. Ich gehe darauf ausführlich in meinem Buch ein. Die erste Hälfte des Buchs heißt Blindsight, zu Deutsch Blindsehen. Das ist ein medizinischer Begriff für visuelle Eindrücke von Blinden, deren kortikale Verbindung zwischen Auge und Gehirn komplett unterbrochen ist und die trotzdem Licht wahrnehmen können. Das ist eine Metapher. Sie steht dafür, nicht sehen zu können, aber trotzdem einen Weg durch die Dunkelheit zu finden. Die zweite Hälfte des Buchs heißt Insight, also Einsicht. Erst nachdem ich begonnen habe, mich selbst zu heilen, nachdem ich mit einer Therapie begonnen hatte und an Lebenshilfeseminaren teilgenommen habe, nachdem ich die Traumata und die inneren Verletzungen angegangen bin, die ich in mir trug, die ich in mir seit meiner Kindheit trug. Ich musste das machen und ich hätte mich dem nicht freiwillig gestellt. Ich habe viel an mir gearbeitet, um mich zu heilen. Ich weiß nicht, ob das auch für andere Menschen zutrifft, aber ich musste diesen Weg gehen, um die Authentizität zu entwickeln und aus Liebe zu anderen Menschen meine Arbeit als Medium zu beginnen. Der einzige Grund, um als Medium zu arbeiten, ist, anderen zu helfen. Man muss dabei einen Weg finden und es lieben, anderen Menschen zu dienen, um überhaupt Zugang zu diesen Informationen zu bekommen. Wieso sollte man das sonst machen? Ich glaube, dass man dabei erstmal sein eigenes Haus in Ordnung bringen muss, bevor man beginnen kann, anderen Menschen zu helfen. Das macht Sinn. Meine nächste Frage: Wurde Ihnen schon mal der Zugang zu bestimmten Informationen verweigert, als Sie versucht haben, Daten aus der Bewusstseinsdatenbank abzurufen? Absolut. Nehmen wir meine Arbeit mit den amerikanischen Strafverfolgungsbehörden als Beispiel. Es wäre verdammt praktisch, wenn jedes Medium in der Lage wäre, herauszufinden, wo sich die Leiche eines Mordopfers befindet. Es wäre super zu wissen, wo John Smith vergraben ist. Aber es gibt manchmal einen Gerechtigkeitsprozess, den wir nicht verstehen. Dabei kann es darum gehen, mehr Beweise zu finden. Manchmal geht es einfach darum, dass eine Familiensituation nach Heilung verlangt und dafür etwas Dramatisches passieren muss. Wir verstehen das oft nicht. Nehmen wir den O.J. Simpson-Fall. O.J. wurde im ersten Prozess nicht schuldig gesprochen. Die Beweise lagen eigentlich alle vor. Aber er wurde trotzdem nicht schuldig gesprochen. Da fragt man sich natürlich, warum? Viele Menschen wissen nicht, dass die Fernsehserie CSI, Crime Scene Investigation, deshalb entwickelt wurde. Außerdem kam es auf der ganzen Welt zu einer Veränderung im Umgang mit häuslicher Gewalt. Es gibt also Aspekte bezüglich zeitlicher Entwicklung und Gerechtigkeit, die wir nicht unbedingt verstehen. Dass man als Medium nicht den exakten Ort benennen kann, wo ein Verbrechen stattgefunden hat, oder dass man den Mörder nicht findet, es gibt Gründe dafür und ich habe deshalb oft bestimmte Informationen nicht abrufen können, aber ich gebe mein Bestes. Okay, ein Fall, den ich besonders interessant fand, ist, als vor einigen Jahren der Flug MH370 verschwunden ist. Genau. Hat Sie jemand bezüglich dieses Fluges kontaktiert? Dutzende von Remote Viewern haben an diesem Fall gearbeitet. Es gibt zahlreiche Remote Viewing-Gruppen, die Daten dazu gesammelt haben. Jill Hussack, Laurie Williams, Leute, die von Lynn Buchanan ausgebildet wurden, Paul Smith. Das sind Remote Viewing-Gruppen, die Informationen über solche Fälle sammeln und die geben die Informationen weiter, aber scheinbar ist nichts dabei rausgekommen. Aber ich habe nie an diesem Fall gearbeitet. Okay. In einem Dokumentarfilm, der über Sie gedreht wurde und den man auf Ihrem YouTube-Kanal findet, sprechen Sie eine Frau an, die Sie zufällig getroffen haben und bei der Sie einen starken Impuls aus der spirituellen Welt bekommen haben, um mit ihr über Ihren verstorbenen Vater zu sprechen. Ich fand diese Szene etwas seltsam, denn viele Menschen sind einfach nicht bereit dazu, von einem Medium auf so ein Thema angesprochen zu werden und plötzlich Botschaften aus dem Jenseits zu erhalten. Ist das etwas, das Ihnen häufiger passiert, dass Sie einfach so wildfremde Leute ansprechen? Nun, zunächst mal, das war eine Fernsehproduktion. Ich erkläre deshalb erstmal, wie Fernsehproduktionen ablaufen. Also, ich wurde an diesem Tag vor einem Kamerateam gefilmt. Ich habe also vorab die Genehmigung eingeholt, in die Gymnastikgruppe zu gehen, an der ich schon länger teilgenommen habe, und das sollte gefilmt werden. Folgendes gilt für alle Medien, die man im Fernsehen sieht. Man braucht vorab eine Drehgenehmigung. Die Produktionsfirma kümmert sich darum. Das ist viel Papierkram und alle Teilnehmer der Gymnastikgruppe mussten auch vorher eine schriftliche Einwilligung unterschreiben, weil wir nicht wussten, ob jemand aus der Gruppe danach im Fernsehen zu sehen sein wird. Ich bin an diesem Tag in die Gymnastikgruppe gegangen und spürte, dass der Vater dieser wunderschönen afroamerikanischen Frau mit ihr sprechen wollte. Das ist alles, was ich dem Produzenten gesagt habe. Ich spüre, dass der Vater will, dass ich sie anspreche. Wir haben also eine Szene gefilmt, wo wir gemeinsam Gymnastik gemacht haben und sie war dabei hinter mir. Sie wusste in dem Moment bereits, dass ich in ihrer Nähe sein wollte, aber sie wusste nicht, warum. Was man dann gesehen hat, war, wie wir auf diese Frau warten, wie ich mit ihr in einen Nebenraum gehe und ihr dort erkläre, dass ich ein Medium bin und was ich mit ihr vorhabe. Sie war ziemlich schockiert, aber sie hatte vorab zugestimmt, dass sie eventuell Teil einer Fernsehproduktion werden könnte. Es waren ziemlich bemerkenswerte Informationen, die an diesem Tag übermittelt wurden, denn sie kannte ihren Vater überhaupt nicht. Sie hat ihn nie getroffen. Er war verstorben und es war eine interessante Konstellation. Aber so werden Dinge fürs Fernsehen in Szene gesetzt. Was auch häufiger bei Fernsehproduktionen passiert, ist, dass jemand ein falsches Wort sagt und wir eine Szene deshalb neu drehen müssen. In dem Fall wird dieselbe Szene ab der Stelle mit dem falschen Wort neu aufgezeichnet und ich muss dann dasselbe, was ich vorher gesagt hatte, nochmal wiederholen. Aber was man in dem Film sieht, ist ihr authentischer Schock. Als ich gesehen hatte, was ihr Vater wollte, also das sind wirklich Informationen vom größeren Bewusstseinssystem. Ich sprach mit ihr und rief dazu Informationen aus der Datenbank über den verstorbenen Vater ab. Ich möchte den Zuschauern dazu Folgendes erklären. Auf diese Informationen zuzugreifen ist exakt genauso, als ob der Verstorbene vor einem steht. Ich sehe die Menschen, ich höre und fühle sie. Ich erhalte Informationen über ihre Vergangenheit, Informationen darüber, wie sie über ihre Kinder denken, selbst wenn sie nie persönlichen Kontakt hatten. Manchmal auch Informationen über die mögliche Zukunft. Das sind verrückte Details, die ich aus der Bewusstseinsdatenbank erhalte. Das ist dramatisch. Aber was diese Frau am meisten beeindruckt hat, als ich mit ihr sprach, war ihr unklar, was es denn bringen soll, mit ihrem verstorbenen Vater zu kommunizieren, den sie gar nicht kannte. Als sie mich das fragte, antwortete ich ihr, dass Verstorbene manchmal einfach Informationen mitteilen wollen, um demjenigen zu helfen. Sie verstand das immer noch nicht und ich bekam die Botschaft: Sag ihr, sie soll nicht in das silberne Auto einsteigen. Als ich ihr das sagte, lachte sie und meinte: Oh mein Gott, ich saß letzte Nacht in diesem Auto. Sie hatte eine Beziehung mit dem Fahrer dieses silbernen Autos und das war die Information, die ich dazu bekommen hatte. Hatten Sie nach der Show nochmals Kontakt mit dieser Frau? Ich habe sie noch mehrfach getroffen, weil wir ja beide weiter zu diesem Gymnastikkurs gegangen sind. Es gibt bei sowas immer ein Nachspiel, weil sie hat darüber mit ihrer Familie gesprochen. Das führte zu Unmut, weil niemand darüber sprechen wollte. Sowas passiert eben. Aber die Quintessenz der ganzen Sache war, das größere Bewusstseinssystem hat das alles so herbeigeführt. Und vielen Menschen sagt vielleicht der Begriff des größeren Bewusstseinssystems nichts. Es handelt sich dabei einfach um ein Gespräch mit Gott. Dieses Bewusstsein hat dabei geholfen, den Austausch zwischen uns herbeizuführen, einfach aus Liebe. Ich habe eine Frage zu Tom Campbells Realitätsmodell. Er sagt, dass wenn man mit einem Verstorbenen spricht, dass man dann eher mit einem Modell der Person bzw. mit ihren Erinnerungen kommuniziert. Nun, Tom hat einiges zu diesem Aspekt gesagt. Tom nennt den Verstorbenen oft einfach Onkel Fred. Das ist Onkel Fred bzw. ein Aspekt von ihm. Für Menschen wie mich, die Erfahrung damit haben, Kontakt zu Verstorbenen aufzunehmen, für uns ist das der echte Onkel Fred. Die Verkörperung, die Persönlichkeit, wenn man auf diese Datenbank zugreift, bekommt man das als Antwort, was Onkel Fred tatsächlich über bestimmte Dinge sagen würde. Es ist so bemerkenswert für mich, dass verstorbene Angehörige solche Informationen mitteilen. Tom spricht ja auch davon, ob es eventuell einfach das größere Bewusstseinssystem ist, das diese Informationen bereitstellt, oder ob es wirklich Onkel Fred ist. Wenn man mitten in diesem kommunikativen Austausch steht und alles so detailliert und emotional ist, macht es eigentlich keinen Unterschied, woher die Information wirklich kommt. Denn das größere Bewusstseinssystem hat einem die Information einfach gegeben und das ist bemerkenswert. Ein Feedback, das ich auf meine deutschen Übersetzungen von Toms Videos oft bekomme, ist, dass sich die Leute daran stören, dass die Informationen nicht vom echten Onkel Fred kommen sollen und dass dabei der Aspekt des freien Willens fehlen soll. Ich tendiere dazu, Tom in dieser Hinsicht zu widersprechen. Man spürt dabei die Dynamik des Aspekts des freien Willens. Durch die Informationen, die ich erhalte, habe ich das Gefühl, dass Onkel Fred weiterhin über freien Willen verfügt. Damit meine ich, er teilt Informationen, zum Beispiel Informationen über den Klienten mit, weil er ihn liebt. Er liebt ihn, fühlt ihn, beobachtet ihn. Wie sonst würde er über diese ganzen Informationen verfügen? Wenn es wirklich das größere Bewusstseinssystem ist, das das alles so inszeniert, dann ist das auch okay für mich, denn es ist und bleibt bemerkenswert. Also wirklich, es ist so real, wie es nur sein könnte. Es ist wie auf der anderen Seite zu sein und in dieser anderen Dimension zu kommunizieren. Es ist so real, wie die Verstorbenen zurück ins Leben zu holen, bevor sie neu inkarnieren. Es gibt noch einen weiteren interessanten Aspekt. Ich habe vor einiger Zeit das Buch Soul Survivor in der Dreamland Radio Show besprochen. Dabei ging es um das Leben von James Leininger. Kennen Sie das Buch? Ja, das ist ein beeindruckender Bericht. Das ist wirklich ein großartiger Bericht. Und wer mehr darüber wissen will, sucht einfach mal nach Soul Survivor. Überlegen Sie sich das mal. James war ein Kampfpilot im Zweiten Weltkrieg. Er war auf dem Flugzeugträger Natoma Bay stationiert und wurde abgeschossen. Er wurde im Körper von James Leininger wiedergeboren und dieser sagte mit 2 oder 3 Jahren Dinge über sein früheres Leben, was die Eltern extrem schockierte. Um den Bericht abzukürzen, das Kind verkörperte wirklich diesen Kampfpilot. Dies geschah über einen Zeitraum mehrerer Jahre. Als die Eltern mit ihrem Kind in einem Flugzeugmuseum waren, konnte das Kind die ganzen Flugzeugtypen benennen. Letztendlich sind sie mit ihrem Kind zu einem Veteranentreffen von auf der Natoma Bay stationierten Soldaten gegangen. Und der Junge konnte auf dem Veteranentreffen mehrere Personen mit Namen benennen, weil er sich an sie aus seinem früheren Leben erinnerte. Oh mein Gott, hier ist die Persönlichkeit eines Verstorbenen und sie schimmert als Reinkarnation durch diesen kleinen Jungen. Inzwischen hat der Junge zwar den Kontakt zu diesem Aspekt von sich verloren, aber das war ein Toter, der kraftvoll kommuniziert mit Persönlichkeit und Erinnerungen, aber er befindet sich im Körper eines kleinen Kindes. Ich liebe solche Reinkarnationsberichte, speziell solche, wo dieser Aspekt in kleinen Kindern durchschimmert. Es gibt immer mehr solche Berichte und es gibt viele Bücher darüber. Das ist schon bemerkenswert für mich, denn da kommuniziert ein Toter. Das ist nicht die Bewusstseinsdatenbank. Oder vielleicht doch? Ja, das war ja genau meine Frage. Also, Sie sind da anderer Ansicht als Tom. Was ich damit meine ist, dieses Bewusstsein aus der Datenbank hat einen Körper übernommen. Wie erstaunlich. Was macht das größere Bewusstseinssystem da? Für mich ist die Konversation mit Gott ein wichtiger Aspekt bei diesem Thema. Das ist wohl noch Teil meines Glaubenssystems. Das ist doch okay. Wichtig ist, dass es für Sie funktioniert. Können Sie noch mal etwas genauer beschreiben, wie Sie genau diese medialen Informationen erhalten? Sie sagten mal, das wäre visuell. Können Sie noch etwas mehr dazu sagen? Okay, nehmen wir ein Beispiel von gestern Abend, wo Sie auch mit dabei waren. Gestern Abend war es nicht meine Absicht, medial zu sein. Ich hatte einfach die Absicht, nützliche Informationen mitzuteilen. Ich erklärte dabei gerade, wie es abläuft, wenn ich mit einer Kleingruppe arbeite. Ich habe auch schon mit größeren Gruppen gearbeitet, aber in Kleingruppen ist es einfach was anderes. Ich saß gestern neben Jürgen Ziewe und habe ihm gerade erklärt, dass ich mich immer, bevor ich mit einer Kleingruppe arbeite, kurz hinsetze, um für Gruppenteilnehmer relevante Informationen zu erhalten. Ich brauche mal einen Schluck Wasser. Ich schreibe dann vorab Informationen über Gruppenteilnehmer auf, ohne überhaupt zu wissen, wer Teil der Gruppe ist und wo er sitzen wird. Eine Information, die ich dabei aufschreibe, ist zum Beispiel, dass die Person, die auf dem vierten Platz in dieser Reihe sitzt, mal ein Baseball eine Fensterscheibe zerstört hat. Und die Person, die direkt neben mir sitzen wird, war mal im Krankenhaus und jemand hat sich zu dieser Person gesetzt, ihr die Hand gehalten und das hat der Person sehr geholfen. Jürgen sah mich daraufhin an und sagte, genau das ist mir passiert. Ich habe ihm das eigentlich nur als Beispiel genannt, aber das war das Beispiel, das ich speziell für diese Gruppe vorher abgerufen hatte, um zu erklären, wie ich arbeite. Ich sehe diese Informationen, ich höre sie und schreibe sie auf. So arbeite ich eben. Und ist es nicht interessant, dass mir das größere Bewusstseinssystem genau diese Information für Jürgen mitteilt, der dann direkt neben mir saß, als Beispiel für die gesamte Gruppe? Ja, und Sie haben mir gestern ja auch ein Beispiel gegeben. Ja, aber Sie haben nichts dazu gesagt. Was war das nochmal genau? Sie sagten mir, dass meine Mutter versucht hatte, mich zu erreichen, während wir hier gemeinsam auf dem Seminar waren. Ach so, stimmt, jetzt erinnere ich mich. Und, hat sie es versucht? Ja, hat sie. Ja, das war für mich einfach nur ein Beispiel. Ich arbeite in dem Moment eigentlich gar nicht speziell mit einzelnen Personen, aber irgendwie wohl doch. So funktioniert das eben bei mir. Wenn ich mit Klienten arbeite, ist es meine Aufgabe und meine Absicht, Informationen aufzurufen, die dem Wohl des Klienten dienen. Ich arbeite über Skype mit Menschen aus der ganzen Welt und vorab schicke ich ihnen immer eine kurze Nachricht mit der Bitte, dass sie vor unserem Gespräch durch Meditation, Gebet, Intention selber darum bitten, dass sie in unserem Gespräch die Informationen erhalten, die für sie hilfreich und nützlich sind. So bereite ich Menschen darauf vor, mit mir zu arbeiten. Sind diese medialen Informationen primär visuell? Nein, also mir werden häufig Dinge gezeigt. Dabei ist es allerdings nicht sofort klar, ob diese Information den Klienten selber oder einen verstorbenen Angehörigen betrifft, weil wir zum Beispiel in deren Küche sitzen und der Verstorbene etwas mitteilen möchte. Ich muss also meinen Kanal etwas feiner justieren, um genauer lokalisieren zu können, woher die Information stammt. Viele Informationen sind visuell, aber viele sind auch auditiv. Bezüglich der Information, die ich Jürgen gestern Abend mitgeteilt hatte, da sah ich zwar, wie die Hand gehalten wurde, aber ich habe es auch gleichzeitig gehört. Für Jürgen war das eine lebensverändernde Erfahrung, dass da jemand ins Krankenhaus kam und seine Hand gehalten hat. Für ihn war das eine signifikante Erfahrung. Ich wusste das in dem Moment nicht. Ich habe einfach nur zugehört. Manchmal spüre ich auch Dinge in meinem Körper. Wo wir hier gerade zusammen sitzen, spüre ich etwas hier unten bei den Zähnen im Unterkiefer. Ob es die linke oder rechte Seite ist, kann ich nicht genau sagen, aber ich spüre, dass es da Zahnprobleme gibt, die behandelt werden müssen. Also, ich habe in einer Woche einen Zahnarzttermin, aber nur zum Check-up. Ich habe eigentlich keine konkreten Probleme. Warten wir es mal ab. Rufen Sie mich danach mal an. Ja, also visuelle Eindrücke, Gefühle, auditive Eindrücke, manchmal auch Gerüche. Das mit den Geruchseindrücken klappt bei mir manchmal echt gut. Da fällt mir gerade etwas Lustiges zu verstorbenen Angehörigen ein. Wenn ich um 10 Uhr morgens einen Klienten habe, gehe ich oft vorher erstmal raus zum Joggen. Wenn ich danach in die Küche komme, um etwas zu essen und dabei ein plötzliches Verlangen nach einem Bananasplit habe, und ich mag gar kein Bananasplit, dann weiß ich, dass dieses Verlangen mit dem Klienten im Zusammenhang steht. Ich greife quasi schon bevor der Klient da ist, auf diese Daten zu. In gewisser Weise werde ich von diesen Daten geradezu bedrängt. Das ist schon echt seltsam. Sie hatten vorhin gefragt, ob mir das permanent passiert. Als das alles angefangen hat, saß ich teilweise in Taxis und wir standen im Stau. Ich begann mich mit dem Fahrer zu unterhalten und hatte plötzlich Kontakt zu seiner verstorbenen Großmutter. Ich habe keine Ahnung, wieso das passiert. Ich saß doch nur im Taxi. Was muss zusammenkommen, damit mir das passiert? Dieses von Informationen bedrängt zu werden, ist stets faszinierend für mich. Wenn ein Verstorbener Kontakt herstellen möchte oder sich für etwas entschuldigen will, solche Informationen werden mir quasi aufgedrängt. Wie kann ein Datenstrom mich so bedrängen? Wir müssen darüber mal mit Tom sprechen. Ich kann zwar gezielt Daten abrufen, aber wie funktioniert das, wenn ich einfach so Informationen bekomme? Ich arbeite in solchen Momenten ja gar nicht und plötzlich passiert es. Und Tom hat uns ja viel zu Remote Viewing gesagt und dass wir uns erst für die Informationen öffnen sollen, wenn wir uns entsprechend vorbereitet haben und dazu unseren inneren Bildschirm aktiviert haben. Aber ich bekomme oft ungewollt Informationen. Ich verhalte mich plötzlich seltsam und mache mir ständig Notizen. Und zum Beispiel nimmt jemand zu mir Verbindung auf, der seine Küche stets perfekt sauber haben will. Dann spüre ich plötzlich, dass ich mal den Kühlschrank sauber machen sollte oder dass ich mal Wäsche waschen sollte. Sowas passiert mir immer wieder. Werden diese aufgedrängten Informationen nicht manchmal zu einem echten Problem? Vielleicht erfahren Sie dabei Sachen, die Sie echt nicht wissen wollen. Können Sie diesen Kanal willentlich dicht machen? Ja klar, nein, nein, stopp, stopp, Abgrenzung, das reicht. Mein innerer Bildschirm ist jetzt aus. Ich muss jetzt mal mit jemand anderem sprechen. Ich muss jetzt etwas essen. Ich bin auf einem Spaziergang und will jetzt einfach mal meine Ruhe. Ja, das mache ich schon. Bekommen Sie dabei auch manchmal aus der geistigen Welt einen Auftrag, jemand hier im Physischen zu kontaktieren? Oder muss der Kontakt stets von jemandem im Physischen ausgehen, den Sie zum Beispiel treffen? Das ist unterschiedlich. Ich habe viele Erlebnisse dazu in meinem Buch geschildert, aber eine Erfahrung ist wirklich toll gewesen. Damals habe ich mich gerade auf den Dreh eines Hundewerbeclips vorbereitet. Das war noch zu der Zeit, als ich noch als Schauspielerin gearbeitet hatte. Ich schaute gerade in den Spiegel und hörte etwas auf der Straße. Ich ging vor meine Türe und sah, wie eine Frau aufgeregt gestikulierend mit einer anderen Person sprach. Ich winkte ihr zu und meinte, ist alles okay? Und sie antwortete, nein, mein Ehemann ist gerade gestorben. Ich meinte, oh, das tut mir wirklich leid und ging zurück ins Haus. In diesem Moment hörte ich eine Stimme, die sagte, bitte sagen Sie ihr, dass ich so froh bin, dass Robert jetzt bei den Jungs ist. Ich meinte nur, nein, das sage ich ihr bestimmt nicht. Ich ergänzte dann, wenn ich dieser Frau irgendwas sagen soll, dann bringen Sie dazu, dass sie hier in mein Haus kommt. Es klopfte direkt darauf an meiner Tür und die Frau stand vor mir. Ich bat sie also reinzukommen und wir hatten ein unglaubliches Gespräch. Ich fragte sie, wer ist Robert? Und sie sagte, das ist der Pfarrer, der sich um unsere Söhne gekümmert hat. Das war eine ziemlich beeindruckende Erfahrung. Wie viel von den Informationen, die Sie bekommen, geben Sie weiter? Wie viel halten Sie zurück? Und wie treffen Sie diese Unterscheidung? Nun, das größere Bewusstseinssystem ist sehr gütig mir gegenüber, speziell wenn es um Mentales geht. Ich denke, es ist extrem unverantwortlich von Menschen, die wie ich mediale Arbeit machen, dabei nicht den richtigen Umgang mit solchen Informationen zu finden. Viele Menschen wollen dabei einfach Recht haben und das ist ihr Ego. Es geht mir nicht darum, Recht zu haben. Ich habe gelernt, mit Informationen, die ich bekomme, vorsichtig umzugehen, speziell bei Informationen zum Gesundheitszustand, denn ich bin kein Arzt. Wenn ich bestimmte Worte höre, spüre ich gleichzeitig die Intensität, die hinter dem Wort steht. Ich habe mal an einer Fernsehsendung mitgearbeitet, in der es um meine Arbeit als Medium ging. Eine Mitarbeiterin dort kümmerte sich sowohl um unser Make-up als auch um die Kleidung. Nachdem ich diese Frau 2 Jahre nicht gesehen hatte, rief sie mich an und wollte sich mit mir treffen. In dem Moment, wo sie mir entgegenkam, hörte ich das Wort Schlaganfall. Dann sah ich ein Bild eines Gefäßsystems und spürte die Dringlichkeit, dieses Thema direkt anzusprechen. Wir setzten uns also zusammen und das war eine so liebe Frau. Ich freute mich wirklich, sie wiederzusehen. Aber gleichzeitig spürte ich ihren physischen Körper und der fühlte sich schwach und nicht ausreichend unterstützt an. Ich wusste, dass sie mehr körperliche Betätigung braucht und hörte, sprich mit ihr über die Krankengeschichte ihrer Familie bezüglich dem Gefäßsystem. Ich fragte sie also und sie bestätigte, ja, in unserer Familie gab es schon mehrere Schlaganfälle. Ich habe fast 30 Minuten mit ihr über dieses medizinische Thema gesprochen, bevor ich begann, verstorbene Angehörige von ihr mit ins Gespräch dazu zu holen. Sie war sich also über diese Problematik bewusst. Das Gespräch war an einem Mittwoch und ich schlug ihr vor, umgehend einen Termin bei einem Naturheilkundler auszumachen, um einiges durchzusprechen und sich danach von einem Arzt durchchecken zu lassen. Sie machte noch am darauffolgenden Freitag einen Arzttermin aus, aber während sie am Samstag mit dem Naturheilkundler telefonierte, hatte sie einen Schlaganfall. Sie war in dem Moment zum Glück auf die Situation vorbereitet und konnte noch eine Freundin anrufen, die sie mit dem Auto ins Krankenhaus brachte. Sie hatte durch mich vorab gerade genug Informationen erhalten, um mental auf diese Situation vorbereitet zu sein. Als ich sie danach im Krankenhaus anrief, sagte sie noch, ich hatte schon einen Arzttermin ausgemacht. Aber der Schlaganfall passierte dann eben doch schon vorher. Ich höre also zu und gebe dabei mein Bestes. Ich fühle die Intensität und die Wichtigkeit, aber ich versuche dabei vorsichtig zu sein. Als ich hier in England mit einigen befreundeten Teilnehmern dieses wunderbaren Seminars spazieren ging, spürte ich etwas bezüglich eines ihrer Söhne. Ich machte diesbezüglich eine Anmerkung und habe direkt danach erstmal gestoppt und nichts weiter gesagt, weil ich nicht ungefragt in Persönliches eindringen möchte. Ich habe mir diesbezüglich selber Grenzen gesetzt, außer wenn es sehr spezifische Informationen sind. Ich gab ihm also nur eine kleine Information und er hakte nach. Ich fragte ihn also, ob ich weitermachen soll, und er wollte dies. Wir haben uns länger unterhalten und er bestätigte mir, dass ich ihm etwas bestätigte, das er bereits selbst bei seinem Sohn beobachtet hatte. Das Ganze gab ihm also den Anstoß, mehr darüber nachzudenken und mit dem Rest der Familie darüber zu sprechen. Okay, eine weitere Frage dazu, Informationen über die Zukunft abzurufen. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, ihre Arbeit fokussiert mehr auf Vergangenes. Bei dem Sohn ging es wohl auch etwas um die Zukunft. Aber wie sieht es mit langfristigen Zukunftsprognosen aus? Wahrscheinlichkeiten über die Zukunft spielen überall eine Rolle. Ich arbeite zwar nicht mehr als Schauspielerin, aber Regisseure und Produzenten kommen regelmäßig zu mir. Produzenten wollen zum Beispiel von mir wissen, ob ihre Show auch gesendet werden wird. Es gibt eine bestimmte Show, die grünes Licht bekommen hat und die in Kürze ausgestrahlt wird. Sie nennt sich The Fix und erzählt aus dem Leben von Marsha Clark. Sie war die Staatsanwältin im O.J. Simpson-Fall. Ich habe vor 3 Jahren gesehen, dass diese Show produziert und ausgestrahlt werden wird. Ich habe es gesehen und daran geglaubt. Es gab, glaube ich, eine Pilotfolge, sie mussten irgendwas am Skript umschreiben, aber mir war klar, die Serie wird kommen. Und sie nennen mich deshalb ihr Medium für diese Show. Die Dynamik dabei ist, dass es immer um Wahrscheinlichkeiten geht. Ich nehme auch bautechnische Dinge wahr. Tom und ich haben da noch nicht drüber gesprochen, aber ich kann in ein mir unbekanntes Haus gehen und sehe da, wo es Probleme gibt. Ich muss nicht mal hingehen. Ich nehme einfach wahr, wo etwas bautechnisch im Argen liegt. Ich weiß nicht, warum ich darin so gut bin. Vielleicht, weil es wichtig ist. Ich habe eine Klientin, die auch in der Entertainment-Industrie arbeitet, und ich war gerade beim Einkaufen, als sie mich anrief und meinte, weißt du noch, als du mir vor 2 Jahren die Informationen über diese Dinge, über den Regisseur mit der speziellen Brille mitgeteilt hast, der war gerade bei mir im Büro. Ich war in dem Moment gerade dabei, Ragout und Zucchini für ein Essen einzukaufen. Ich habe mich da überhaupt nicht mehr dran erinnert. Das sind einfache Informationen. Okay, eine weitere Frage. Und Rechtsanwälte konsultieren mich auch. Und Ärzte kommen auch zu mir. Und die entscheiden ihre Fälle nach dem, was sie denen sagen? Oh, das wäre nicht gut, wenn das rauskommen würde. Wer waren diese ganzen Präsidenten, die Medien konsultiert haben? Da lief bestimmt einiges. Aber ich beschäftige mich gerade nicht mit Politik. Ich vertraue da aufs größere Bewusstseinssystem. Eine Frage zu dem Ort, wo wir uns hier gerade befinden. Wir sind hier auf Lumley Castle in England und es ist bekannt dafür, dass es hier spukt. Welche Erfahrungen haben Sie im Laufe der letzten Woche diesbezüglich gemacht? Nun, Spukfälle sind lustig. Wir sollten mal mit Tom darüber sprechen. Ich weiß, dass es Informationen gibt, die auf unterschiedlichen Ebenen bestimmter Orte existieren. Man kann mich zwar mit auf Friedhöfe nehmen, aber bitte nie zu früheren Schlachtfeldern. Ich meide solche Orte, denn ich kann dort Dinge sehen und fühlen. Es gibt dort viele Geister, die noch auf Schlachtfeldern rumlaufen. Ich weiß nicht wieso. Wir müssten mal Tom dazu befragen. Aber grundsätzlich will ich überhaupt nichts über Orte wissen, wo ich hinkomme. Die Geschichte oder was da passiert ist. Vielleicht sehe ich ein Bild und identifiziere mich damit. Es geht nicht darum, dass ich hier rumlaufe und danach erzähle, welche Geister ich gesehen habe. Aber ich habe letzte Woche hier eine Übung gemacht und ich muss mal kurz überlegen, wie genau die Intention war, mit der ich in die Übung reingegangen bin. Die Intention war, zeig mir etwas, das für die gesamte Gruppe hier wichtig sein könnte. Irgendwas in diese Richtung. Mir wurden daraufhin zahlreiche Dinge über England gezeigt. Das waren historische Informationen, die ich mal mit einem Historiker durchsprechen müsste. Aber was dabei manchmal passiert ist, ich befinde mich plötzlich außerkörperlich an einem anderen Ort wieder. Während einer Übung befand ich mich plötzlich in einem Sarg oder einer Gruft wieder. Ich wusste, dass ich nicht tot bin, also sagte ich mir, ich muss herausfinden, wer das hier ist. Ich wollte also raus aus dem Mausoleum, um herauszufinden, wo ich mich befinde. Plötzlich befand ich mich dann oben auf diesem Schloss. Ich war also oben auf diesem Schloss, auf einem der Türme und schaute ins umliegende Land. Ich bin möglicherweise der Besitzer des Schlosses. Ich habe das Gefühl, ich bin clever und stehe im wahrsten Sinne über den Dingen. Ich fühle mich mächtig, weil ich spüre, dass das Schloss für mich gebaut wurde oder dass ich hier eingesetzt wurde. Ich schaue also ins umliegende Land, ich höre Dinge und beginne mit dieser Energie zu kommunizieren, von der ich irgendwie ein Teil bin. Ich sehe Leute mit Schwertern und unten üben sie sich im Schwertkampf. Ich höre, dass es in der Nähe eine Räucherkammer für Fleisch gibt. Unterschiedlichste Informationen. Ich versuche also mit der Person in Kontakt zu kommen, von der ich mehr erfahren wollte. Er erklärte sich mir auf eine Weise, die nicht direkt verteidigend wirkte, aber er gestand ein, dass er hätte bessere Entscheidungen treffen können. Er war sich über die Anwesenheit unserer Gruppe hier im Schloss bewusst und lernte dabei etwas von uns. Ich fragte also, wer sind Sie? Und als Antwort zeigte er mir einen Teilnehmer aus unserer Gruppe und sagte, das ist mein Namensvetter. Ich fragte zurück, Ralf ist Ihr Namensvetter? Das größere Bewusstseinssystem zeigte mir ein Bild von Ralf, dem Teilnehmer unserer Gruppe. Es machte für mich aber keinen Sinn, denn Ralf kommt aus Deutschland und ich fragte zurück, sind Sie nicht Engländer? Wir haben diese angeregte Unterhaltung und am Ende kommt raus, dass der englische Ralph sich mit PH am Ende schrieb und Ralph Lumley war, der hier früher gelebt hat. Also, wir haben uns nett unterhalten. Er hat hier nicht gespukt, aber aus welchem Grund auch immer habe ich diese Informationen über ihn erhalten. Irgendwas zur Geschichte seiner Frau? Haben Sie die auch getroffen? Wissen Sie, als ich die Geschichte von seiner Frau und den Mönchen gehört habe, hatte ich das Gefühl, dass Ralph da seine Finger im Spiel hatte. Ralph hat da eher ausweichend reagiert und gemeint, naja, ich hätte bessere Entscheidungen treffen können. Entschuldigung, Lilly, bitte vergib mir. Humorvoll über Tote sprechen. Das waren jetzt die Fragen, die ich mir überlegt hatte, aber ich habe noch eine weitere Frage. Mein erster Kontakt mit einem Medium. Moment, ich brauche erst noch einen Schluck zu trinken. Ihr erster Kontakt? Wieso drehen wir nicht mal die Kameras um und ich interviewe Sie? Das ist mein Interview und ich entscheide, wohin die Kameras zeigen. Ich hatte in meinem Leben nur ein einziges Mal Kontakt mit einem Medium, außer mit Ihnen heute. Das war nicht die beste Erfahrung und das war, während ich selber im Jahr 2006 aufgewacht bin. Das war eine sehr verwirrende Erfahrung. Ich hatte dabei auch außerkörperliche Erfahrungen und ich habe begonnen, überall nach möglichen Antworten zu suchen. Eine Yogalehrerin empfahl mir eine Frau, die als Medium arbeitet, und sie meinte, ich soll doch mal zu ihr gehen. Ich wollte damals nichts ungenutzt lassen, um meine Situation besser zu verstehen, und ging hin. Sie hat mir ziemlich viel Geld abgenommen und ich bekam praktisch keinerlei hilfreiche Informationen. Dieser erste Kontakt mit einem Medium war natürlich eine prägende Erfahrung auf meine Sicht auf Medien, aber unser Gespräch heute hat das auf jeden Fall verändert. Das freut mich. Und das ist interessant. Ich bin diesbezüglich sehr vorsichtig. Ich mache kaum Werbung für mich und wenn, dann stelle ich meine Arbeit auf sehr ehrliche Weise dar. Wenn ich mit einem Klienten arbeite, erkläre ich erstmal, wie genau ich arbeite, speziell wenn es ein Gespräch übers Telefon ist. Ich treffe mich nicht so gerne persönlich mit Klienten, speziell jetzt, wo ich wegen meinem Buch viel rumreisen muss. Deshalb arbeite ich viel übers Telefon. Ich habe bereits, bevor ich anrufe, einen Haufen von Informationen über den Klienten erhalten. Ich muss mich vorab vergewissern, dass ich korrekte Informationen erhalten habe. Deshalb rattere ich diese ganzen Informationen am Anfang erstmal runter, weil ich vom Klienten wissen muss, ob sie stimmen und wir weiter zusammenarbeiten können. Wenn der Klient dann sagt, nein, 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 stimmt alles nicht, und das kommt nur sehr selten vor, dann breche ich die Sitzung ab und sage, ich möchte weder Ihre Zeit noch Ihr Geld vergeuden. Wir beenden die Sitzung und ich schicke Ihnen Ihr Geld zurück. Ich mache das in der Regel innerhalb der ersten 10 Minuten. Manchmal sind Klienten etwas zurückhaltend, weil sie sich nicht sicher sind, wie so ein Gespräch abläuft und sie wollen trotzdem weitermachen. Und dann gebe ich dem Ganzen noch 5 weitere Minuten. Wenn das Gespräch bis dahin nicht auf ein konstruktives Geben und Nehmen herausläuft, dann lassen wir es. Ich werde mich hier nicht zurücklehnen und Ihnen Ihre Lebensgeschichte erzählen. In diesem Fall arbeite ich nicht weiter mit dem Klienten. Das ist schon vorgekommen und es tut mir leid, dass Sie diese Erfahrung gemacht haben. Ein Problem war vielleicht auch, dass ich ohne konkretes Ziel in dieses Gespräch mit dem Medium reingegangen bin. Ich war einfach verwirrt bezüglich der Frage, was Realität wirklich ist. Sie wusste deshalb nicht wirklich, was sie mir sagen sollte, weil ich nicht nach einer bestimmten Person gefragt habe. Wenn das Gespräch super gelaufen wäre, würden wir vielleicht heute nicht hier zusammen sitzen. Das könnte ihr gesamtes Leben verändert haben. Ja, hätte sein können. Aber es hat sie skeptisch gemacht und das mag ich, denn jetzt sind sie ein toller Interviewer. Danke. Skeptisch zu sein ist nämlich gesund. Ich habe eine allerletzte Frage und für die Zuschauer folgender Hinweis. Wenn das Video jetzt hier abrupt abbricht, dann liegt das am weiteren Gesprächsverlauf. Sie meinen, weil ich zu viel gesagt habe? Ich wäre einfach daran interessiert, ob Sie irgendwas über mich wahrnehmen, seien es verstorbene Angehörige oder etwas Persönliches. Ja, es ist aber sehr persönlich. Okay, dann auf Wiedersehen an die Zuschauer. Auf Wiedersehen. Ja, ich habe einige persönliche Informationen für Sie. Ich hatte einen langen Tag heute. Okay, ich würde das jetzt alles rausschneiden, aber wollen wir noch ein formales Ende aufzeichnen? Weil wir haben vorhin ja nur in die Kamera gewunken. Ja, was jetzt kommt, ist privat. Moment noch, lassen Sie mich mal meine Lungenentzündung runterspülen. Danke, dass Sie sich mit mir unterhalten haben. Danke, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben. Das war sehr interessant für mich. Besonders der Teil, den die Zuschauer leider verpasst haben. Ihr habt echt ein paar gute Sachen verpasst. Das hat definitiv meine Ansichten bezüglich Medien verändert. Vielen Dank. Danke nochmal für Ihre Zeit und ich werde das auf meinem Kanal veröffentlichen und auch auf Deutsch übersetzen, damit man Sie auch in Deutschland etwas besser kennenlernt. Wunderbar, vielen Dank.
Vielen Dank für euer Interesse. Hat euch der Podcast gefallen? dann freuen wir uns, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Wenn ihr noch mehr sehen, hören oder lesen möchtet, werft einfach einmal einen Blick in die Beschreibung. Dort findet ihr Links zu unseren YouTube-Kanälen, unserer Webseite und auch zu unseren WhatsApp- und Telegram-Gruppen. Schaut gerne mal vorbei, ihr seid herzlich eingeladen. Bis zum nächsten Mal.